Franz X. Eder, Eros, Wollust, Sünde. Sexualität in Europa von der Antike bis in die frühe Neuzeit. Wir alle haben eine Vorstellung von Sexualität. Aber ist dieses Verständnis bei uns allen dasselbe? Und war es schon immer dasselbe? Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass unsere Vorstellung von Sexualität ein fluides Gedankenkonzept ist, das sich über Jahrhunderte und Entfernungen hinweg bis heute immer wieder gewandelt hat. Wie hielten es die alten Römer mit Homosexualität? Wie standen die Griechen zur Prostitution? Und was impliziert die unbefleckte Empfängnis der Jungfrau Maria? Diese und viele weitere Fragen zur menschlichen Geschlechtlichkeit werden in den folgenden Blinks beantwortet. Blink Nummer 1. Im antiken Griechenland bildete die heterosexuelle Ehe das gesellschaftliche Fundament, war aber bei weitem nicht die einzige Form von Liebe und Sexualität. Die meisten Menschen würden zustimmen, dass unser Sexualtrieb ein ursprüngliches Empfinden darstellt. Und tatsächlich wird die menschliche Fortpflanzung hauptsächlich durch das Sehnen nach sexueller Lust vorangetrieben. Und ist es nicht genau diese Lust, die auch so manchen modernen Menschen immer noch ab und an in die Bredouille bringt? Die alten Griechen behalfen sich daher eines cleveren Tricks, um diese mächtige Naturgewalt zu zähmen. Sie ernannten die domestizierte Liebe in der Ehe zu ihrem gesellschaftlichen Fundament. Wie kam es dazu? Die häusliche Gemeinschaft um die Familie, Oikos, musste als sozialer und ökonomischer Grundstein der griechischen Gesellschaft etabliert werden. Das gelang den Griechen, indem sie dem partnerschaftlichen Sexualleben und der damit verbundenen Zeugung von Kindern die zentrale Rolle im Oikos zuschrieben, die ohne stetigen Nachwuchs ja nicht gedeihen konnte. Statt dem Volk also seine sexuellen Lüste zu verbieten, wurde Eros, die sexuelle Liebe, geschickt als Bindeglied in der monogamen Partnerehe propagiert. Diese Liebe befand sich jedoch fernab der modernen romantischen Vorstellungen, die sich um dieses Konzept ranken. Meist kannten sich die Eheleute vor ihrer Hochzeit kaum und die Zusammenkunft war hauptsächlich durch sozialökonomische Faktoren bestimmt. So verheirateten viele Familien ihre meist nur 14- bis 18-jährigen Töchter vornehmlich an 30-jährige Männer aus gutem Elternhaus. Letztere blieben aber bis dahin nicht keusch, sondern durften vorher schon sexuelle Erfahrungen mit Sklavinnen und Prostituierten sammeln. Die käufliche Liebe wurde dementsprechend als normal angesehen. Ihre bekannteste Form fand sie in den Beziehungen zu Hetairai, den Gefährtinnen oder auch Hetären. Sie kamen als Sklavinnen zur Welt, erhielten durch ihre Schönheit aber einen Status jenseits der Dienerschaft und gesellschaftlichen Ächtung. In vielen Fällen verhalf ihnen ihre Profession sogar zu Ansehen und Wohlstand. Auch die gleichgeschlechtliche Liebe muss hier Erwähnung finden. Homoerotische Bedürfnisse mussten schließlich auch irgendwie ausgelebt werden, da es für sie keinen Platz im sozial etablierten Familienbild gab. Die häufigste Form der gleichgeschlechtlichen, außerehelichen Liebe war die Paiderastia, die erotische Beziehung älterer, angesehener Männer mit jungen Knaben. Wer glaubt, dass diese Verhältnisse speziell im antiken Griechenland vorherrschten, der irrt. Der folgende Blink gibt uns Einblicke in eine weitere Gesellschaft der Antike, die den Griechen in Sachen Sexualität in nichts nachstand. Blink Nummer 2. Auch im Römischen Reich wurden Formen käuflicher und homoerotischer Liebe geduldet. Natürlich sollte man die Griechen und Römer nicht über einen Kamm scheren. Schließlich haben diese beiden Völker eine vollkommen unterschiedliche Geschichte, Philosophie und Kultur hervorgebracht. Dennoch waren sie sich in ihren Ehe- und Sexualpraktiken gar nicht so fremd. So fand sich auch im antiken Rom eine reiche Kultur der käuflichen und gleichgeschlechtlichen Liebe. Prostitution wurde als Dienstleistung angesehen, abgeleitet vom lateinischen Verb prostare, sich anbieten. Doch im Gegensatz zu ihren griechischen Kolleginnen wurde den römischen Kurtisanen nur ein geringer gesellschaftlicher Stellenwert zugeschrieben. Sie erfuhren Ächtung und wurden strikt von religiösen Zeremonien ausgeschlossen. Den Männern, die ihre sexuellen Dienste in Anspruch nahmen, drohten hingegen keine Folgen. Es wurde ihnen sogar noch leicht gemacht, das nächstgelegene Lustgemach ausfindig zu machen. Peniszeichnungen, quasi vormoderne Graffitis, wiesen ihnen den Weg zu den Liebeshöhlen, in denen sich die Sklavinnen ihren Lebensunterhalt verdienen mussten. Anders als im alten Griechenland wurde die gleichgeschlechtliche Liebe unter Männern im damaligen Rom als weich oder weibisch angesehen. Keine Adjektive, mit denen ein römischer Edelmann sich schmücken wollte. Wurde er mit einem anderen Mann erwischt, verlor er seinen Status und seinen Rang im römischen Recht. Ausnahmen bildeten nur überaus mächtige Männer, wie zum Beispiel Kaiser Nero, der etliche sexuelle Beziehungen mit Jünglingen unterhielt. Nichtsdestotrotz galt die Ehe auch im Römischen Reich als Saatbeet des Staates, da die legitime Generationenfolge und somit die Vererbung von Besitz und Bürgerrechten an die Zeugung von ehelichen Kindern gebunden war. Was aber tun bei einer unfruchtbaren Ehe? Für die Römer gab es da nur eine logische Antwort: Ehe annullieren und es mit der nächsten Person versuchen. Du siehst, auch im alten Rom befinden wir uns fernab der modernen Vorstellung von romantischer Liebe. Während junge Mädchen in der Ehe zur Treue verpflichtet waren, vergnügten sich ihre Gatten außerhalb des Hauses ungeniert mit Sexsklavinnen. Trotzdem war die gesellschaftliche Stellung der römischen Ehefrauen etwas fortschrittlicher als die ihrer griechischen Vorgängerinnen. Sie besaßen mehr Rechte und soziale Freiheiten, konnten Eigentum erlangen, Geschäfte betreiben und sich sogar von ihrem Ehepartner scheiden lassen, wenn dieser eine Geliebte mit ins gemeinsame Heim brachte. Zudem schätzte man in Rom gegenseitige sexuelle Freude, wie sich an dem lateinischen Ursprung des Wortes coitus zeigt. Coeo, zusammenkommen. Daher bevorzugten Römer auch die Missionarsstellung, bei der man sich gegenseitig ansieht, während man in Athen die Penetration a tergo, von hinten, bevorzugte. Bei all dem stellt sich uns aber eine essentielle Frage: Wie hielt man es mit der Religion? Blink Nummer 3. Die jüdische Sexualmoral war vom Fortpflanzungsimperativ geprägt, während die Christen das Keuschheitsideal pflegten. Es gilt die Vorstellung, dass sowohl die Menschen in der griechisch-römischen Antike als auch die Juden alle sexuellen Freiheiten genießen konnten, während die Christen zu Keuschheit und Zölibat verdonnert wurden. Doch das stimmt nur zum Teil. Sexuelle Scham und Prüderie sind keine alleinigen Erfindungen des Christentums. Vielmehr gab es in dieser Hinsicht kontinuierliche Entwicklungen der Sexualmoral in den verschiedenen religiösen Traditionen. Auch im Judentum diente die Sexualität allein dem Fortbestehen der Gemeinschaft, denn Fruchtbarkeit hatte einen hohen Stellenwert in der jüdischen Kultur. Die Hebräer bzw. Israeliten waren ein kleines Volk, das sich fortlaufend gegen größere Völker, Stämme und Kulturen behaupten musste. Um diesen Überlebensgedanken in den Köpfen aller zu manifestieren, musste die Wichtigkeit der Fortpflanzung und damit der Erhaltung des Volkes festgehalten werden. So ist das Alte Testament durchzogen vom Ehe- und Sexualimperativ. Zu heiraten, ein Fleisch zu werden und sich zu vermehren, wurde als oberste Pflicht angesehen. Die sexuelle Lust zum Zweck der Fortpflanzung war entsprechend positiv besetzt. Monogamie wurde als Spiegel des Monotheismus gedeutet und somit galt außereheliche Sexualität und Promiskuität im jüdischen Glauben als Vielgötterei. Ein Aspekt in den Denkweisen über Sexualität trennte jedoch die christliche Sicht von der griechisch-römischen sowie jüdischen Sexualmoral. Die Christen hatten ein grundsätzliches Problem mit Sexualität und betrachteten selbst den Sex in der Ehe lange Zeit als eine, wenngleich unvermeidbare, Sünde. Den deutlichsten Hinweis darauf stellt die unbefleckte Empfängnis Jesu dar. So heißt es, dass Maria den Sohn Gottes in einem jungfräulichen Zustand gebar, Ein ganz und gar überirdischer Akt, der das Weichen der körperlichen vor der spirituellen Liebe demonstrieren sollte. Nach Ansicht früher Christen, wie etwa Paulus, sorgte das familiäre Leben in der Ehe für einen guten Stand vor Gott. Der einzige Lebensstil, der als noch reiner und gottesfürchtiger galt, war das Zölibat, also die vollkommene Enthaltsamkeit. Selbst die rigidesten Kirchenanhänger erkannten jedoch schnell, dass die strikte Enthaltsamkeit für die allgemeine Bevölkerung eine unmögliche sowie unförderliche Praxis war. Schließlich sollte sich das christliche Volk ja auch fortpflanzen. Dementsprechend sollte der Koitus schließlich nur innerhalb der Ehe und zum Zwecke der Fortpflanzung vollzogen werden, während außerhalb des ehelichen Schlafzimmers Keuschheit und sexuelle Zurückhaltung erwartet wurden. Und selbst verheirateten Paaren war es untersagt, an kirchlichen Feiertagen, während der Fastenzeit oder vor dem Abendmahl sexuell aktiv zu werden. Und falls es doch einmal zu einer sexuellen Verunreinigung kam, hatte man sich einige Tage strikt von religiösen Aktivitäten und Zeremonien fernzuhalten, um sich seiner Schuld bewusst zu werden. Blink Nummer 4. Die Sexualmoral der katholischen Kirche setzte sich vollends im Mittelalter durch. Zu Beginn waren die Christen noch eine kleine Gruppe Gläubiger, deren Einstellung zur Sexualität weder sonderlich populär noch weit verbreitet war. Das änderte sich jedoch, als Kaiser Konstantin I. im 4. Jahrhundert das Christentum zur römischen Staatsreligion ernannte und damit die globale Einflussnahme des christlichen Glaubens einleitete, mitsamt seiner Sexualmoral. Es sollte jedoch noch fast ein ganzes Jahrtausend dauern, bis die strikte Sexualmoral der katholischen Kirche sich flächendeckend durchsetzte. Noch bis etwa ins 12. Jahrhundert hinein hielten sich griechisch-römische Traditionen hartnäckig, zu sehen zum Beispiel an den Zahlen der damaligen Wiederverheiratungen und Berichten über außereheliche Beziehungen im Mittelmeerraum. Erst im 13. Jahrhundert hatte sich die christliche Sexualmoral so weit etabliert, dass Eheschließungen nun von einem Priester und nicht mehr von einem weltlichen Gericht durchgeführt wurden. Somit galt die Ehe als Vertrag vor Gott und war demnach unauflösbar. Was gleich blieb? Ehen wurden weiterhin vornehmlich aus sozialen sowie ökonomischen Beweggründen geschlossen. In den germanischen Glaubensgebieten galten Mädchen ab 13 Jahren und Jungen ab 15 Jahren als heiratsfähig. In adligen Familien war es keine Seltenheit, gar schon 5-jährige Kinder an eine andere wohlhabende, machtvolle Familie zu versprechen. Durch den Fokus auf die klassische Eltern-Kinder-Familie wurden ledige Mütter und uneheliche Kinder an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Frauen wurde auferlegt, ihre sexuelle Lust vollkommen zu unterdrücken. Auch dem Mann wurde angeraten, sich keusch zu verhalten, jedoch rieten einige mittelalterliche Ärzte, entgegen dem Willen des Klerus, zur zeitweiligen therapeutischen Masturbation, um den negativen Folgen eines Samenstaus entgegenzuwirken. Die Kirche nahm die eheliche Sexualität als notwendiges Übel hin und propagierte konkrete Regeln und Verhaltensmuster rund um den ehelichen Koitus. So sollte besonders der Mann seine Körperkräfte schonen und darauf achten, vor dem Sexualakt ordentlich uriniert und alle Speisen gut verdaut zu haben. Heute wird angenommen, dass durch die Aufstellung dieser etlichen sexuellen Tabus die Lust auf Geschlechtsverkehr generell in den Keller sank. Sex fand nur noch abends statt, da man das Tageslicht für Arbeit nutzen und Sexualität eh hinter verschlossenen Türen stattfinden sollte und somit auch in kompletter Dunkelheit, denn Kerzen waren für das einfache Volk schlichtweg zu teuer. Blink Nummer 5. Auch fernab von Germanien und Rom rang man mit der Sexualität. Die im letzten Blink erläuterte Tabuisierung warf zwar einen riesigen Schatten auf das Sexualverhalten der Menschen im Mittelalter, doch vieles spricht dafür, dass das gemeine Volk der sexuellen Lust durchaus häufiger frönte, als es der Kirche lieb gewesen wäre. Die katholische Kirche musste also einen Kompromiss finden. Sie erkannte, dass Menschen nun einmal sexuelle Triebe verspürten und wollte gleichzeitig ihre strikten Moralvorstellungen verbreiten. Um also einer immer weiter klaffenden Kluft zwischen kirchlicher Sippenstrenge und sexueller Praxis entgegenzuwirken, begann die mitteleuropäische Kirche gezwungenermaßen, Prostitution zu dulden. Bereits der Philosoph und Kirchenlehrer Augustinus hatte die Prostitution als notwendiges Übel beschrieben und sie mit der Kloake eines Palasts verglichen. Wenn sie beseitigt wird, wird der Palast ein unreiner, stinkender Ort. Gemeint war damit, dass Sexarbeiterinnen zur Erhaltung von Ruhe und Ordnung im Staat beitrugen. Die Männer, von denen echte Enthaltsamkeit scheinbar nicht eingefordert werden konnte, nutzten die Besuche bei Sexarbeiterinnen als Ventil für ihre überschüssigen Samen, um nach außen die katholische Sexualmoral aufrechtzuerhalten. Natürlich übersah die Kirche zunächst, dass Prostituierte nicht freiwillig, sondern durch Armut und Verzweiflung in dieses Gewerbe getrieben wurden. Erst im 11. und 12. Jahrhundert begannen Geistliche zu verstehen, dass man die sogenannten Dirnen zwar weiterhin verachten, ihnen aber trotzdem eine Rückkehr ins sittliche Leben ermöglichen sollte. So erlaubte es etwa ein päpstlicher Erlass aus dem 13. Jahrhundert ehemaligen Prostituierten, einen christlichen Mann zu heiraten. Auch durch die wachsende Bedeutung von Städten wurden Bordelle, wenn auch in Randbezirken, zunehmend geduldet. Ähnliche moralische Probleme mit der Sexualität hatte man im Byzantinischen Reich. Zwar waren die Regeln hier weniger streng als in der westlichen Welt, beispielsweise waren Priester nicht dem Zölibat unterworfen und durften heiraten, doch auch hier sollte die sexuelle Lust kein Selbstzweck sein, sondern der familiären Fortpflanzung dienen. In der slawischen, christlich-orthodoxen Kirche sah man sogar den der Fortpflanzung dienenden sexuellen Akt als Vorstufe zur Sünde. Man glaubte, bei jeglicher Art von sexueller Interaktion sei stets der Teufel zugange und Jesus sei nicht durch Marias beschmutzte Vagina, sondern durch ihr Ohr geboren worden. Solch strenger Glaube setzte sich jedoch nicht in allen Schichten der Bevölkerung durch. Das gemeine Volk schien den fleischlichen Gelüsten weiterhin zugetan und auch Künstler thematisierten Sexualität regelmäßig in ihren Werken. Blink Nummer 6. Homosexualität und sexuelle Darstellungen in der Kunst bereiteten den Klerikern des Mittelalters Kopfzerbrechen. Was denkst du? Wo liegt der Unterschied zwischen Aktkunst und Pornografie? Fühlen sich Menschen erregt, wenn sie einen Akt sehen? Verleitet Kunst uns zu Begierde und sündigen Gedanken? Über Jahrhunderte hinweg grübelten Kleriker darüber, wie mit körperlichen und sexuellen Darstellungen in den Künsten umzugehen sei. Der im letzten Blink schon erwähnte Augustinus war sich sicher, dass allein der Blick auf einen nackten Körper oder ein erotisches Kunstwerk zur Unzucht anrege. Schließlich führe neugieriges Schauen zu emotionaler Erregung, erotischen Fantasien und sexueller Stimulation. Augenlust nannte er es. Dementsprechend waren solcherlei Darstellungen sündhaft und sollten dem öffentlichen Blick entzogen werden. Die Künstler des Mittelalters beugten sich nicht der Zensur, sondern forderten die Grenzen der Kunst immer wieder heraus. Mit feinem Pinselstrich zogen sie schmale Linien zwischen sittlicher Abbildung und erotischer Anspielung und fanden im Hoch- und Spätmittelalter einen Weg, erotische Darstellungen kirchentauglich zu machen. So zeigen Steinmeißelungen in der Kirche San Pedro de Cerratos auf dem Jakobsweg in Nordspanien kopulierende Paare in diversen Sexualstellungen. Die Abbildungen zielten jedoch nicht darauf ab, erotische Fantasien in ihren Betrachtern anzuregen. Im Gegenteil. Den Pilgern sollte gezeigt werden, mit welchen fleischlichen Versuchungen der Teufel auf sie wartete. Erotische Darstellungen wurden also durchaus von der Kirche toleriert, aber nur, wenn sie der moralischen Bildung dienten. Absolut nicht toleriert wurde hingegen die gleichgeschlechtliche Liebe, weder unter Männern noch Frauen. Homosexuelle Beziehungen zwischen Männern wurden mit sexuellen Beziehungen zu Tieren gleichgesetzt und als Sodomie religiös und strafrechtlich verfolgt. Die Strafe war der Feuertod. Mittelalterliche Mediziner mutmaßten, dass das mann-männliche Begehren von einem deformierten Penis oder missgebildeten Samenkanälen herrühre. Männliche Homosexualität wurde als eine ansteckende Krankheit und seelisches Leiden stigmatisiert. Bei homosexuellen Frauen vermuteten die damaligen Ärzte analog dazu eine Erkrankung des Uterus als Auslöser für ihre sexuellen Vorlieben. So stammt die denunzierende Bezeichnung Lesbe aus einem medizinischen Kommentar aus dem 10. Jahrhundert. Er spielt mit dem Wort Lesbiae auf die Bewohnerinnen der Insel Lesbos an, welche sich laut mythologischer Überlieferung erotisch zueinander hingezogen fühlten. Die Kirche brandmarkte homosexuelle Frauen als unheilbare Hexen, die nicht nur mit ihresgleichen, sondern auch mit dem Teufel verkehrten. Blink Nummer 7. Die Reformatoren des Spätmittelalters brachen mit der päpstlichen Ehe- und Sexualordnung, behielten aber trotzdem ein strenges Zuchtregime. Lange sollte die christliche Hetze jedoch nicht mehr wirken, denn im Spätmittelalter brachten Humanisten wie Erasmus von Rotterdam und die Reformatoren des 16. Jahrhunderts die Grundfesten der katholischen Sexualmoral zum Einsturz. Die Reformatoren und Humanisten lehnten das Enthaltsamkeitsideal der katholischen Kirche ab, da für sie die Ehe und nicht das Zölibat der edelste Stand vor Gott war. Sie prangerten an, dass das Zölibat eine Erfindung der päpstlichen Kirche war, an das sich aber nicht einmal die Geistlichen selbst hielten. Zwar verpflichteten sich Priester offiziell zur Enthaltsamkeit, führten aber im Stillen ein reges Sexualleben in Priesterkonkubinaten, also heimlichen erotischen Beziehungen zwischen Klerikern und Frauen. Der radikale Bruch mit dem katholischen Zölibat wurde im 16. Jahrhundert dann maßgeblich von Augustinermönch und Theologieprofessor Martin Luther vorangetrieben. Er und andere Reformatoren wie Johannes Calvin und Huldrych Zwingli waren der Ansicht, dass weder Geistliche noch die normale Bevölkerung ein fortweg enthaltsames Leben führen sollten. Luther verstand die eheliche Fortpflanzung als Teil des göttlichen Schöpfungsplans und ging selbst mit bestem Beispiel voran. Er heiratete die Zisterziensernonne Katharina von Bora und zeugte 6 Kinder mit ihr. Die Reformation sollte aber trotzdem als eine solche verstanden werden und nicht als Revolution. Schließlich blieb die Ehe ein nützliches Mittel gegen die sündhafte Wollust. Jedoch verlor die katholische Kirche mit der Reformation ihr Vorrecht in ehelichen Belangen. Die Ehe war nun nicht länger ein Sakrament, sondern ein weltliches Ding. Die Sexualregulatorien der reformierten Kirche standen der katholischen jedoch in nichts nach. In den Augen der Reformatoren störte die gewerbliche Unzucht die geregelte eheliche Sexualität. So schlossen zwischen 1520 und 1590 fast alle protestantischen Städte, wie etwa Wittenberg, Augsburg, Göttingen oder Bern, ihre Bordelle. Auch die gleichgeschlechtliche Sexualität wurde unter den Reformatoren strenger verfolgt als vorher. Zwischen dem 15. und 17. Jahrhundert kam es zu etlichen Hinrichtungen wegen Sodomie, wodurch sich besonders die spanische und portugiesische Inquisition auszeichnete. Man sieht, gesellschaftlicher Wandel und die Wahrnehmung der Sexualität sind eng miteinander verwoben. Der nächste und letzte Blink setzt den Fokus auf das Sexualleben derer, die sich den kirchlichen Dogmen entzogen. Blink Nummer 8. Der gesellschaftliche Umbruch der beginnenden Neuzeit schuf neue sexuelle Lebensrealitäten. Fernab der Streitereien zwischen Katholiken und Reformatoren entstanden infolge des gesellschaftlichen Umbruchs im 16. und 17. Jahrhundert neue sexuelle Lebensrealitäten in den Teilen der Gesellschaft, die als Arme, Wilde und Ungläubige denunziert wurden. Zwar forderte die Kirche dazu auf, zu heiraten, doch war dies der ärmeren ländlichen Bevölkerung meist gar nicht mehr möglich. Für eine Heirat bedarf es finanzieller Unabhängigkeit, die aber vielen Teilen der Landbevölkerung sowie Besitzlosen, Dienstboten, Handwerksgesellen, Studenten, Soldaten und Vaganten der Städte verwehrt war. Dementsprechend blieb ein Großteil der Bevölkerung deutlich länger ledig als noch im Mittelalter und bis zu 20% der Menschen blieben ein Leben lang von der Ehe ausgeschlossen. Das bedeutete im Umkehrschluss, dass sie ein Leben in vollkommener Keuschheit führen mussten, zumindest wenn sie den christlich-neuzeitlichen Sittenvorstellungen entsprechen wollten. So lässt sich auch das erneute Aufflammen des Prostitutionsgewerbes, wie etwa in Florenz oder anderen Handelsstädten, leicht erklären. Auch unter den spanischen und portugiesischen Konquistadoren machte sich bei der sogenannten Entdeckung Amerikas heuchlerisches Verhalten breit. Einerseits versuchten die christlichen Missionare, die einheimische Bevölkerung von Sodomie und Promiskuität abzuhalten und auf die monogame Ehe einzuschwören. Andererseits verstießen die christlichen Soldaten selbst gegen ihre eigene Sexualmoral und empfanden keine Scham dabei, junge Maya- oder Aztekenfrauen zu missbrauchen. Ihr Besitz- und Überlegenheitsdenken gab ihnen die scheinbare Legitimation, sich die Pueblo-Frauen einfach ohne Konsequenzen nehmen zu können. Auf der anderen Seite des Erdballs, namentlich im Osmanischen Reich, waren die Regeln bezüglich der Sexualität und Ehe etwas lockerer. Zwar gab es dort auch Strafen auf Unzucht, also die sogenannte Zina, die alle erotischen Handlungen außerhalb der Ehe umfasste, doch handelte es sich dabei meist um äußerst milde Geldstrafen. Zudem war es muslimischen Männern erlaubt, bis zu 4 Ehefrauen zu haben, und auch sexuelle Dienste von Sklavinnen zählten nicht als Zina. Männern wurde außerdem gestattet, eine Muta einzugehen, eine Art Monats- oder Probeehe. Durch diesen Vertrag konnten Männer üben, eine eheähnliche Beziehung zu einer Frau zu pflegen, auf begrenzte Zeit. 2 Dinge blieben jedoch überall auf der Welt gleich. Nummer 1 ist, dass das Leben als Frau vornehmlich aus sexueller Unfreiheit bestand. Und Nummer 2? Egal, was die Kirche diktierte, im Schlafzimmer machten die Leute meist doch öfter einmal, was sie wollten. Danke, dass du dir Eros, Wollust, Sünde, Sexualität in Europa von der Antike bis in die frühe Neuzeit von Franz X. Eder angehört hast. Die Blinks könnte man folgendermaßen zusammenfassen. Das gesellschaftliche und kulturelle Verständnis der Sexualität hat sich im Laufe der Jahrhunderte von der Antike bis in die Neuzeit stark verändert, oftmals durch religiöse Einflüsse. Wir sehen, bis heute werden Literatur, Kunst, ökonomische und politische Machtverhältnisse sowie geschlechtliche Rollenbilder maßgeblich von den vorherrschenden Ansichten über Sexualität und von religiösen Regeln bestimmt. Nun sag, wie hast du's mit den Blinks? Wir hoffen, diese Blinks waren erhellend. Lass uns gern wissen, was du über unsere Inhalte denkst. Schreib einfach eine Mail an remember@blinkist.com und wähle als Betreff Eros, Wollust, Sünde.